da gab es dann schon so eine ganz große Landung auf dem harten Boden der Realität. Wir sind dann eben losgezogen. Hi, ich bin's, der Thomas. Wir verkaufen jetzt selbst und nimmer über den Großhandel. Wollt ihr bei uns kaufen? Und viele haben halt gesagt, nö, jetzt dann nicht. Und da ist dann der Umsatz schon gesunken. Und auch bei uns im Team waren wir ja ausgerichtet auf die schönen Dinge des Lebens, dass wir Marketing gemacht haben und uns eigentlich nie drum kümmern mussten. Was wir machen, verkauft sich das auch wirklich.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Unternehmereinblicke, steiler Aufstieg und der Reset mit Maiboschi-Gründer Thomas Jenisch. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Willkommen zum Podcast von fürgründer.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge ist der Unternehmer Thomas Jenisch zu Gast. Wer gern häkelt, hat die Wolle seines Unternehmens bestimmt schon in den Händen gehabt. Die Rede ist von Maiboschi. Maiboschi wurde schon 2009 gegründet und landete 2014 nach einem steilen Aufstieg unter den Top 3 beim Deutschen Gründerpreis. Doch danach kam der Reset. Was genau passiert ist und wie die Neuausrichtung gelang, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Thomas.
Hallo René.
Für alle, die jetzt noch nicht gehäkelt haben, kannst du ganz kurz beschreiben, was Maiboschi genau macht?
Ja, Maiboschi ist ein ganzheitlicher Anbieter für Handarbeitsartikel. Also wir bilden die gesamte Wertschöpfungskette des Handarbeitens ab. Von der Idee mit unseren Büchern und unseren Anleitungen über die Nadel bis hin zur Wolle, dass man sich selbst sein eigenes, selbstgemachtes Produkt häkeln oder stricken kann. Oder aber, wenn man keine Zeit, keine Lust oder sonstige Probleme mit der Handarbeit hat, dann kann man immer noch zu uns auf die Internetseite gehen, www.maiboschi.net, und dort eine handgehäkelte Mütze von einer Häkeloma, die bei uns sitzt, kaufen.
Mhm. Gerade weil heute oder heutzutage die Gründungsmotivation, das sieht man ja auch an den Zahlen, an einem ziemlichen Tiefpunkt angelangt ist. Zu Beginn auch nochmal an dich die Frage, was war denn damals deine Motivation zu gründen oder auch andersherum, was hat dich denn damals eigentlich nicht davon abgehalten?
Die Motivation war eigentlich so einfach mal machen und mal ausprobieren. Ich war damals Student und wir hatten eine lustige Idee bei einem Skilehreraustausch in Japan, haben wir das Mützenhäkeln gelernt, haben versucht, ja, eine Mütze zu verkaufen und am Anfang an Freunde, an Freundesfreunde und da dann immer mehr. Und am Anfang, ja, waren es schöne Stunden, abends auf der Couch vorm Fernseher eine Mütze zu häkeln und da jemanden eine Freude zu bereiten. Und ist dann eben mehr geworden. Und wir hatten wenig Risiko. Ich war Student. Ein Knäuel Wolle kostet, ja, zwischen 4 und 8 Euro, sage ich einfach einmal, im Einsteigerbereich. Und eine Häkelnadel, das war's. Das heißt, wir haben angefangen mit einem Startkapital von 10 Euro und haben uns dann aus 2 Knäuel Wolle 4 Knäuel Wolle erhäkelt und daraus dann eben 8 Knäuel Wolle gemacht und haben jetzt ganz schön viel Wolle bei uns auf Lager liegen, wo eben nie ein gewisses, ja, großes Risiko vorhanden war. Ja. Und somit hatten wir eigentlich mehr gelernt wie Risiko.
Mhm.
Und wenn es nichts geworden wäre, hätte man natürlich auch einfach aufhören können.
Ja. Insofern war vielleicht genau dieses Thema, ne? Es nicht zu sehr auch zu durchdenken und zu sehr zu zweifeln, beziehungsweise habt ihr damals irgendwie drüber nachgedacht, was passiert, wenn?
Wir hatten dann relativ viel Unterstützung. Was wir gemacht haben, ist eben einfach zu sagen, okay, wir wollen Mützen verkaufen.
Aha.
Und haben das dann eben einfach mal angefangen. Wenn es nicht geklappt hätte, dann hätten wir doch was, ja, dann hätten wir halt wieder in die Tankstelle gehen müssen zum Arbeiten, aber da das ein viel schönerer Job war, um nebenbei Geld zu verdienen, ist das nicht gegangen. Und ich habe dann mein Studium abgeschlossen und war da dann, sage ich mal, fertig und hatte da dann die Überlegung, was mache ich denn? Und andere Leute machen dann ein Jahr lang Weltreise in Australien oder mal ein Gap Year, wie es heute heißt. Und ich habe dann eben gesagt, ich versuche jetzt mal ein Jahr lang Maiboschi Vollzeit zu machen. Wenn es was wird, ist es gut. Wenn es nichts wird, dann muss ich halt doch mal eine Bewerbung schreiben. Und glücklicherweise musste ich bis heute keine Bewerbung schreiben.
Du bist jetzt selber auch nicht mehr ganz so stark operativ eingebunden bei Maiboschi. Also du hast auch deine Rolle ein Stück weit verändert über die Jahre. Was ist, würdest du sagen, ist heute deine Aufgabe im Unternehmen?
Ja, ich bin jetzt in der Zwischenzeit mehr der Inhaber und Unternehmer im Hintergrund. Operativ bin ich sehr, sehr wenig in der Zwischenzeit eingebunden, weil das, ja, Unternehmen jetzt einfach läuft. Was ich dann mache, sind so strategische Ausrichtungen, so Grobideen, die man sich vielleicht im aktuellen Tagesgeschehen so nicht traut oder auch nicht unbedingt draufkommt. Aha. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt einen Zukauf getätigt zu MyBoshi, dass wir da eine Internetseite Volley und Design gekauft haben. Und das war dann sozusagen, ja, von dem Draufblick aufs Unternehmen zu sehen, was könnten wir denn noch machen, was brauchen wir denn? Und da dann dafür auch ein Ziel zu finden und das umzusetzen. Und das habe ich dann wiederum angestoßen und gemacht. Bin jetzt auch wieder ein bisschen operativ drin, weil wir das erst zum 1.1. übernommen haben und versuche diese Integration mitzugestalten und mit in das laufende Geschäft einzubringen und das dann, um es in Buzzwords zu sagen, ich bin eher dann für Projekte da wie für Prozesse. Aha. Das heißt, Prozesse werden von meinen Mitarbeitern und von den ganzen Leuten gemacht, die so täglich an MyBoshi arbeiten und an der Verbesserung von MyBoshi. Und wenn ein Projekt ansteht, das mache ich dann sozusagen. Also ein großes Projekt wie diese Integration von Volley und Design.
Das ist ja auch häufig dieser Zwiespalt oder dieses Dilemma, ne, zwischen im Unternehmen arbeiten, am Unternehmen arbeiten. Wenn du das natürlich so gut trennen kannst und sagst, okay, ich ziehe mich aus dem Tagesgeschäft raus, dann bleibt tatsächlich mehr Zeit am Unternehmen zu arbeiten. Aber ansonsten ist das immer ein ganz schöner Spagat.
Ja, wobei das auch schon ein Prozess war, von dem ich bin Geschäftsführer und weiß eigentlich alles über die ganzen Prozesse im Unternehmen. Und es ist auch alles irgendwo in meinem Kopf verankert. Das hat schon 3-4 Jahre gebraucht von der Entscheidung, ich will eigentlich raus aus dem operativen Geschäft bis hin zu, es funktioniert auch rauszugehen aus dem operativen Geschäft. Aha. Weil wir dann ja ein ERP eingeführt haben, wo die ganzen Know-hows aus meinem Kopf sozusagen verstetigt wurden in einem Programm, dann durch einzelne Personen auch wieder verarbeitet werden können.
Aha. Das heißt aber, die Motivation kam schon ursprünglich oder kam auch stark von dir. Das heißt, dieses Thema Loslassen und Delegieren, war das etwas, was dann für dich einfach war, weil du ja dahin auch wolltest? Oder war das auch etwas, wo du hin und wieder dann gezweifelt hast?
Ich glaube, es war ein schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten.
Okay, was würdest du denn anders machen, rückblickend, bei diesem Prozess?
Was würde ich anders? Also ich habe, glaube ich, zu spät kommuniziert, dass es mein großes Ziel ist, das operative Geschäft abzugeben. Dann habe dann immer im Hintergrund sozusagen gesagt, das will ich nicht mehr machen, das mache ich nicht mehr, kümmer du dich drum. Okay. Und das System hat dazu auch noch nicht gepasst und so dieser Gesamtüberblick, dass der auch noch nicht wirklich fest in Stein gemeißelt war am Anfang. Und habe damit mit Sicherheit einigen Leuten meine Ziele nicht so ganz verraten. Und deshalb gab es da, ja, sage ich immer, ein bisschen Sand im Getriebe manchmal.
Gut, dein Gegenüber kann ja eigentlich auch nicht wissen, ne? Was ist eigentlich das Ziel? Also wenn du dann rumläufst und sagst, hier, das möchte ich eigentlich nicht mehr, dann bedeutet das ja erstmal nur mehr Arbeit für den anderen, ohne da im Zweifel auch die Motivation hinterzukennen.
Ja, und gleichzeitig aber auch die Unsicherheit schüren, zu sagen, okay, ich gehe jetzt dann weg. Und es musste ja auch, es hat 3 Jahre gedauert oder 4 Jahre gedauert, was dann in der Hinsicht vielleicht da ganz gut war, weil ich mit Sicherheit einen kürzeren Zeitplan für das operative Ausscheiden festgelegt hätte und den hätte ich ja dann immer zu verschieben müssen, wenn ich den klar kommuniziert hätte.
Jetzt haben wir schon mal ein wichtiges Learning, was du angesprochen hast, wenn du halt jetzt auf diese gesamten, ja gut, 15 Jahre zurückblickst und 3 wichtige Dinge deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht mitgeben können würdest. Welche wären denn das?
3 wichtige Dinge, die ich meinem jüngeren Ich mitgeben könnte. Vertrieb ist das Wichtigste. Okay. Holen Leute, die besser sind wie du in ihren Bereichen. Okay. Und jetzt brauchen wir noch was Drittes. Was könnte ich mir denn da vorstellen? Trau dich manchmal auf unbekannte Dinge einzugehen.
Okay. Werden wir bestimmt im Verlauf der nächsten Minuten auch über die einzelnen Themen sprechen. Lass uns nochmal ganz an den Anfang gehen. Der Start bei MyBoshi. Ne? Es lief ja schnell, auch relativ gut. Was waren denn aus deiner Sicht damals so die Erfolgsfaktoren?
Das ist vielleicht auch was, was mich dann als Unternehmer ja ausgezeichnet hat, dass ich das recht gut kann, so sich gebende Opportunitäten einschätzen und die dann eben weiter verfolgen. Am Anfang dieses, wir häkeln eine Mütze und verkaufen die, dann diese Story in Japan das Häkeln gelernt, Häkel-Omas einstellen und dann ein kleines Business draufbauen, da dann bis zum ersten Handarbeitsbuch, wo ein Handarbeitsverlag zu uns gekommen ist und gesagt hat, Mensch, ihr regelt, wir schreiben Bücher, wollt ihr nicht Anleitungen mit uns machen? Dass wir da nicht gesagt haben, nee, das machen wir nicht, sondern jawohl, das ist eigentlich der Punkt, wo wir das Geschäftsmodell von MyBoschi ausweiten können, weil jetzt heutzutage machen wir eigentlich weniger Mützen, sondern sind ja, wie vorhin schon gesagt, eher der Anbieter für Handarbeitsgarne. Also kaufen in der Zwischenzeit in großen Mengen Handarbeitsgarne ein und verteilen die über Geschäfte von Rossmann bis zum Wollwurm in Brunsbüttel oder über unsere Internetseite oder über sonstige Marktplätze wie Amazon, eBay, Otto, Etsy und so weiter und so fort. Dass wir da sozusagen gesagt haben, okay, wir ändern unser Geschäftsmodell von wir häkeln Mützen, dann gäbe es uns mit Sicherheit jetzt in der Zwischenzeit auch nicht mehr, hin zu wir würden ein Unternehmen, wie so, ich sage mal, ja, der klassische Großhandel eben ist und vertreibt dann die Produkte zum selber machen.
Dieses Thema Opportunitäten nutzen ist, ja, glaube ich, auf der einen Seite einleuchtend, auf der anderen Seite kommen ja häufig viele Dinge vorbei, die man so machen könnte. Und trotzdem die Herausforderung oder gleichzeitig die Herausforderung, nicht auf jeden Zug aufzuspringen, weil sonst verzettel ich mich. Wie hast du da entschieden? Was ist vielleicht jetzt, ja, eine Opportunität, aber was führt uns jetzt vielleicht auch erstmal zu weit weg von dem, was wir tun? Wie würdest du da empfehlen, vorzugehen?
Ja, auch häufig war das eine Bauchentscheidung, aber auch trotzdem viel ausprobiert, aber mit wenig Ressourceneinsatz. Okay. Erstmal vielleicht die Community fragen, was haltet ihr davon, um dann vom Kunden eine Rückmeldung zu bekommen, es ist was oder es ist nichts. Oder dann eben auch einmal auszuprobieren, dann aber zu sehen, das ist jetzt vielleicht dann doch nichts und wieder und dann auch den Mut zu haben, mit den Dingen auch einfach aufzuhören. Okay. Und zu sagen, es war ein toller Versuch, wir haben geglaubt, es wird was, aber die Kunden nehmen es nicht unbedingt an, wir hören wieder auf damit. Ja. Vielleicht sind wir zu zeitig dran, dann muss man es später nochmal probieren. Oder aber es ist wirklich nicht marktgerecht und wird insgesamt dann beendet.
Also schon der Hinweis, da in kleineren Testeinheiten vorzugehen, vielleicht auch Testschritten und relativ schnell zu validieren, bevor man zu stark in eine bestimmte Richtung einschlägt.
Richtig, also das denke ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, viel auszuprobieren und dann eben auch sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Oder aber wenn es dann das Richtige ist, da dann die Ressourcen reinzustecken. Mhm. Da viel datengetrieben arbeiten und nicht auf reine Bauchentscheidungen zu achten, wenn man es dann wirklich einmal ausprobiert. Und wir haben da jetzt auch über unser Ökosystem bei MyBoschi haben wir eine relativ gute Möglichkeit, eben diese Daten zu sammeln. Dass wir bei einem Hersteller jetzt kleine Mengen bestellen können, die wir auf die Internetseite packen, zu schauen, wie ist da so die Rückmeldung von den Kunden in den Bestellungen und erst dann im zweiten Schritt die neuen Wollqualitäten zum Beispiel an den Handel anzubieten. Ja. Weil wir dann im Handel auch wieder sagen können, also wir sind uns relativ sicher, dass sich das verkauft und wir können euch auch gewisse Mengenvorgaben geben. Was sind denn jetzt tolle Farben und was weniger tolle? Ihr kauft das gesamte Sortiment, aber in den und den Abstufungen. Also da können wir relativ gut in der Zwischenzeit Versuche starten, über unser ja, Endkundengeschäft und die dann dem Handel mitgeben. Und so entwickeln wir eigentlich neue Produkte, die jetzt in der Zwischenzeit immer, ich sage mal, immer weniger fehlerbehaftet sind wie auch am Anfang.
Wo hat dich denn vielleicht deine Bauchentscheidung in die falsche Richtung geführt?
Ach, ja, das hat vorhin die Antwort mit, Vertrieb ist das Wichtigste, ganz am Anfang. Wobei das auch schwierig ist, jetzt in der Nachbetrachtung das so zu sagen. Ganz am Anfang haben wir den Einkauf der Wolle nicht selber gemacht. Dann haben wir es über den Großhändler laufen lassen und waren da sozusagen die Entwickler und die Marketingleute dazu. Den Einkauf und den Vertrieb hat aber dann Großhändler gemacht. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das war ein großes Problem, weil wir da die Vertriebswege nicht kontrollieren konnten und MyBoschi dann auf einmal überall aufgetaucht ist und nicht so, wie wir das in unserer Strategie wollten. Aber wenn man sich da zurückerinnert, vor 10 Jahren, sage ich einfach mal, und sagt, wir sind ein Startup, die wenig Geld haben und erst einmal für 500 oder 600.000 Euro Ware aufs Lager legen müssen, um dann zu schauen, ob sich die denn irgendwie verkauft, da hätte man dann wieder dieses Thema des Risikos. Das wäre dann vielleicht zu groß gewesen. Hat zwar funktioniert, aber die Entscheidung vor 10 Jahren zu treffen, wir legen uns für 500.000 Euro Ware aufs Lager, vielleicht war das dann doch richtig. Mhm. Damals mit dem falschen Partner.
Ja. Ja, du hast ja gesagt, du warst Anfang 30, als ihr gegründet habt, oder so um die 30. Das heißt.
Naja, noch ein bisschen jünger. Ich glaube, 25 waren wir damals. 15 Jahre ist es her, jetzt bin ich 40.
Ja, das ist dann, glaube ich, schon eine Entscheidung mit größerer Tragweite, da so einen Wareneinkauf vorzufinanzieren.
Ja, und das ist aber, glaube ich, auch diese Sache, wenn man sowas hat, dass man viel vorfinanzieren muss, um den ersten Market Fit sozusagen zu kriegen, dann sollte man sich da vielleicht doch auch mehr Gedanken in der Gründung drüber machen und noch genauer vorstrukturieren und planen, was wir ja mit dem 2-Knall-Wolle kaufen und 4-Knall-Wolle draus nicht hatten. Wenn man jetzt, ich sage mal, im Maschinenbau irgendwo ein Unternehmen gründen will und da erst einmal ganz viele Maschinen braucht, um überhaupt sowas herzustellen, um ganz große Entwicklungssachen haben muss, um einen ersten Prototypen zu erzeugen, da muss man sich, glaube ich, ganz andere Gedanken drüber machen, ob das denn tatsächlich was ist oder andere Vorgehensweisen wählen, wie wenn jetzt so ein investitionsgeringes, also ohne große Investitionen zum Marktzugang. Da kann man einfach mal ausprobieren und schauen. Wenn man hohe Investitionen für ein erstes Produkt hat, dann muss man sich, glaube ich, schon mehr Gedanken darüber machen.
Hast du gerade schon angedeutet, ihr habt mit diesem Großhändler zusammengearbeitet. Myboshi ist plötzlich überall aufgetaucht, was ja prinzipiell aus vielleicht Vertriebssicht erstmal gar nicht so schlecht ist. Ich kann mich auch noch erinnern, man hat euch damals überall im Handel gesehen. Würde ich ja per se sagen, okay, die Zahlen sind dann nach oben gelaufen. Was war das Problem aus deiner Sicht?
Naja, die Verkaufszahlen sind schon nach oben gelaufen. Allerdings ist dann auch, also die Qualität der Produkte hat sich verändert und zwar nicht zum Guten unbedingt. Und die Preisstabilität des Artikels ist dann auch, hat sich auch verändert. Also da gab es halt immer mehr Angebotspreise und im Großhandel, im größeren Flächenhandel, wenn man verkauft hat, gab es dann super Sonderangebote, die dann manchmal sogar unter dem Einkaufspreis vom Fachhändler gelegen waren. Dann hat man da, also man hatte keine klare Strukturierung mehr, sondern nur noch raus, aber kein Ziel und keine richtige Vision dahinter, was man denn mit der Marke Myboshi machen will.
Mhm. Wann war das ungefähr dann?
Ja, das war 2015 ungefähr.
Okay.
Dass wir gesagt haben, wir wollen uns eigentlich anders entwickeln wie das gemeinsame Konstrukt.
Was habt ihr dann gemacht?
Wir sind zu dem Großhändler gegangen und haben gesagt, so, wir wollen das anders haben. Und wie er sich nicht geändert hat, haben wir gesagt, okay, wir versuchen das jetzt selbst, haben dann den Vertrag mit dem Großhändler gekündigt und haben gesagt, wir machen den Einkauf und den Vertrieb jetzt selbst. Und sind dann losgezogen, um eben den Einkauf und den Vertrieb selbst zu machen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Das war ja aber im Endeffekt euer einziger Vertriebspartner, beziehungsweise der euch ja in die Fläche gebracht hat. So, jetzt von heute auf morgen ist dieser Vertriebsweg nicht mehr da. Also was hat denn das für das Unternehmen dann bedeutet?
Also wir haben uns da natürlich schon große Gedanken vorher gemacht. Wir kannten die Hersteller, wo das gemacht worden ist. Und da gab es auch wenig Probleme, dass wir die Ware herbekommen. Wo dann eben ja eine Herausforderung bestand. Und wie du diese Welle vorhin auch erzählt hast, dieser Hochpunkt 2015, dass wir gesagt haben, okay, wir verkaufen jetzt nicht mehr über dich, sondern wir verkaufen jetzt selbst. Da gab es dann schon so eine ganz große, ich sage mal so eine ganz große Landung auf dem harten Boden der Realität. Wir sind dann eben losgezogen, hatten keine Adressen von irgendwelchen Händlern, haben uns die besorgt, sind dann durch Deutschland gefahren und haben geschaut, was sind es denn jetzt überhaupt für Händler, die uns haben wollen. Oder aber auch hatten hingegangen und haben gesagt, hi, ich bin's, der Thomas, wir verkaufen jetzt selbst und nicht mehr über den Großhandel. Wollt ihr bei uns kaufen? Und viele haben halt, wo ich gedacht habe, naja, das kann den Kunden ja egal sein, wo sie kaufen. Aber viele haben halt dann doch gesagt, nö, jetzt dann nicht. Und da ist dann der Umsatz schon gesunken. Und auch bei uns im Team waren wir ja ausgerichtet auf die schönen Dinge des Lebens, dass wir Marketing gemacht haben und uns eigentlich nie darum kümmern mussten, was wir machen, verkauft sich das auch wirklich. Ja. Dass wir da ganz große Änderungen im Team hatten, weil wir das so mit der bestehenden Mannschaft damals auch nicht mehr hingekriegt haben, zu sagen, okay, wir machen nur Dinge, die sich auch wirklich verkaufen. Also dieser Schritt auszuprobieren und dann zu schauen, wie sich's verkauft, der war da damals sozusagen ausgegliedert und wir haben einfach nur ausprobiert, aber nicht geschaut, wie sich's verkauft. Deshalb war das dann eigentlich auch relativ gut, wie wir das geändert haben, aber doch auch 3, 4 sehr harte Jahre, um das zu lernen. Also einmal den Einkauf selbst zu gestalten, aber dann eben auch den Vertrieb zu gestalten, ja, professionell, wie wir uns das dann eben vorgestellt haben, mit einer gewissen Kundenbetreuung und so.
Weil vor dieser Herausforderung stehen ja durchaus viele Gründer und Gründerinnen, die im Prinzip mit eigenen Produkten eben auch gerne in den Handel wollen, nicht nur vielleicht mit dem eigenen Online-Shop unterwegs sein wollen, aber einerseits auf der Einkaufsseite auch im Prinzip Partner zu finden, die im Zweifel in kleineren Mengen auch ein bisschen individueller produzieren oder Ware verkaufen. Und auf der anderen Seite auch Abnehmer zu finden, die dann eben nicht sagen, okay, wir brauchen, keine Ahnung, 5 Tonnen von dem, was ihr da so macht oder 50.000 Flaschen oder wie auch immer. Welche Tipps hast du da? Also wie findet man vielleicht auf der einen Seite die Lieferanten und wie baut man auch den Vertrieb dann auf?
Also ich glaube, bei den Lieferanten muss man seine Idee verkaufen können. Zu sagen, okay, das ist meine Idee. Ich bin zwar noch nicht am Ziel, aber um da hinzukommen, müssten wir jetzt eben in kleineren Schritten anfangen zu produzieren. Ich bin auch bereit, erst einmal ein bisschen mehr zu zahlen, dass man sozusagen dieses Risiko auf sich nimmt und einen geringeren Deckungsbeitrag auf sich nimmt. Aber dem Lieferanten und viele der Startups beziehungsweise der Gründer, die haben dann ja auch innovative Produkte. Die suchen dann ja eigentlich auch einen Hersteller, der mitgeht, was Innovatives zu machen. Und wenn man einen Hersteller hat, der in seiner DNA eventuell auch innovativ ist und man eine innovative Idee verkauft und da ein Matching findet, könnte das ja im Nachhinein auch dann zu einer großen Stärke führen. Wenn man jetzt jemanden findet und der sagt, ich verkaufe nur ganz große Mengen und rücke davon auch nicht ab, dann ist es vielleicht auch der falsche Partner, um innovatives Produkt zu verkaufen.
Ich habe vielleicht ganz kurz den Einschub. Wir haben eine Folge auch hier im Podcast mit Wildling Shoes gehabt, die ja im Prinzip diese Barfußschuhe in Deutschland damals groß gemacht haben. Und die haben im Prinzip in Portugal, sind sie dann auf die Suche gegangen nach Unternehmen, die quasi ihre Schuhe herstellen. Und das war auch ein langer, langer Prozess, da jemanden zu finden, der die Schuhe in der Qualität, mit den Materialien, auch zum entsprechenden Preis bauen konnte. Und es war eine ähnliche Beschreibung, wie du sie jetzt auch gemacht hast. Also die haben dann sich immer weiter durch diese ganzen Schuhfabriken getestet und erste Piloten gemacht und tatsächlich dann aber auch Partner gefunden, die halt auch von dieser Idee begeistert waren und gesagt haben, ja, das ist eine super Sache und da unterstützen wir euch jetzt. Und wir wissen, bis wir bei so einem Schuh angekommen sind, wie er dann auch sein soll von der Qualität her, wird es ein bisschen dauern. Aber muss da dranbleiben. Das ist nicht so einfach, einen passenden Partner zu finden.
Richtig, aber wenn man den dann gefunden hat, besteht natürlich da dann auch die Möglichkeit, ja, gemeinsam zu wachsen und auch eine ehrliche und weitergehende Partnerschaft im Einkauf zu haben, wie nur jetzt einkaufen. Aha. Dann eben dann auch, dass man da dann auch ein Vertrauen in die Entwicklung mit hat vom Lieferanten, der ja viel, ja, bei uns als Händler eigentlich noch viel mehr Erfahrung im Produkt oder in der Entwicklung selber hat und da das Produkt noch besser macht, wie das, was er eben gerade hat. Und ich glaube, da entsteht auch Erfolg, dass man einem Händler gerade als junges, innovatives Unternehmen eine Idee verkauft, die er dann genauso auch mitträgt, weil er dann ja genauso eine Motivation mit drin hat, das Produkt noch besser zu machen. Ja. Und daraus entsteht dann später ja große, große Vorteile, dass man Vertrauen in Lieferanten hat, dass man gemeinsam was entwickeln kann und dass man eben auch gemeinsam wachsen kann.
Und dass man sich eben bei der Qualität auch verbessern kann, ne? Weil nichts schlimmer, als wenn du nur deine Bestellung kommt und du machst mal einen Qualitätscheck und dann kannst du die ganze Wolle zurückschicken.
Ja.
Oder die Farbe passt nicht oder was auch immer.
Auch das gibt's manchmal.
Ja. Dann kommen wir auf die andere Seite, die Vertriebsseite. Also du hast ja beschrieben, ihr seid losgefahren. habe versucht, einen Händler zu akquirieren. Die wollten dann nicht. Wie hat es dann geklappt? Was habt ihr anders gemacht?
Ja, auch da erst einmal Händler finden, die seine Vision und Ziel mitteilen. Sagen, jawohl, das ist eigentlich das, was wir wollen. Was da schwierig war, wir hatten ja noch den Großhändler, der hatte noch gewisse Mengen im Abverkauf. Wenn wir gesagt haben, wir wollen eine gewisse Preisstabilität bei unseren Artikeln, wir wollen euch helfen, datengetrieben zu kaufen. Wir wollen in der jeweiligen Qualitätsstufe immer, also in der jeweiligen Preisstufe immer die beste Qualität haben. Dann haben wir Sachen erzählt, aber im Markt hat man natürlich das nicht unbedingt gesehen, weil da ja die schlechtere Qualität zu einem niedrigeren Preis gelegen war. Ja. Das heißt, da musste man schon viel reden und auch viel Wasser die Elbe runterfließen lassen, bis das einmal vorbei war und die Leute auch, oder die Händler, die unsere Partner auch gesehen haben, dass das, was wir sagen, auch wirklich stimmt.
Ja.
Und dann halt steht der Tropfen höher den Stein, immer wieder zu kommen, bis man dann eben sagt, okay, komm, wir probieren es miteinander aus. Und dann auch zu, ja, und dann eben auch zu liefern und überzuliefern mit den Aussagen, die man macht. Und dann schafft man es auch da, langfristige, gute, ehrliche Partnerschaften mit dem Händler zu finden. Also auf der B2B-Seite, im B2C-Geschäft, natürlich eine stetige Weiterentwicklung der Internetseite, eine Conversion-Rate-Optimierung.
Da können wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf gehen, weil ihr habt natürlich verschiedene Vertriebswege, du hast das ja vorhin auch gesagt. Hast du dich denn selber, auch als du gegründet hast, damals eigentlich als Vertriebler gesehen? Weil jetzt musstest du dann plötzlich rumfahren durch die Republik, Leute anrufen, die du im Zweifel noch nie vorher gesehen hast und die dir auch relativ häufig dann erstmal Nein gesagt haben.
Ich kann dir gar nicht sagen, ob ich mich jetzt als Vertriebler sehe. Ich sehe mich insgesamt eher so als Chancenerkenner und Visionendarsteller, wo ich mir wirklich schwer tue und auch heutzutage noch richtig schwer tue, ist dann, man verhandelt irgendwelche Sachen, das kann ich ganz gut, aber zum Schluss dann zu sagen, komm jetzt, Unterschrift, wir machen das jetzt, da tue ich mir immer noch hart, da brauche ich sozusagen einen Wingman, der mir hilft. Ich kann Bestellungen größer machen, aber dass sie dann wirklich zum Abschluss kommen, da tue ich mir heutzutage auch noch schwer.
Ja. Gut, aber wie bist du denn auch damals damit umgegangen, dass dann eben so eine Reise nicht so erfolgreich war? Was hat dich zum Dranbleiben motiviert?
Oh, was hat mich zum Dranbleiben motiviert? Dass ich wusste, dass das die richtige Entscheidung war und dass ich wusste, dass das jetzt der richtige Weg ist, wo man durchs Tal der Tränen durch muss, um hinten nach Licht am Ende des Tunnels sehen zu können.
Mhm.
Und dann halt jeden Tag ausprobieren. Aber ja, so Kaltakquise, wenn man dann eine Woche vorm Telefon sitzt und bei Händlern anruft und alle sagen, nö, das sind schon schwierige Zeiten. Dann vielleicht auch mal aufzuhören und zu sagen, okay, jetzt mache ich erstmal wieder was anderes, wo ich meinen Erfolg holen kann, um dann wieder hinzugehen, um da, wo ich mir dann viele, viele Misserfolge einhole, weiterzumachen.
Du hast ja auch gesagt, dass das im Endeffekt auch, also diese Entscheidung, den Vertrag mit dem Großhändler zu beenden, auch für euch als Team Änderungen nach sich gezogen hat, weil ihr plötzlich wahrscheinlich Funktionen hattet, die ihr gar nicht mehr so stark brauchtet, beziehungsweise auch der Fokus auf andere Aufgaben im Unternehmen lag. Wie hat das damals geklappt? Musstet ihr Leute entlassen? Habt ihr neu eingestellt?
Ja, also wir mussten eigentlich in diesen 4 Jahren, wo dieser ganze Prozess gedauert hat, mussten wir nahezu das ganze Team austauschen.
Ja.
Das heißt, wir sind immer zurechtgekommen mit den Leuten, die so da waren, sie aber halt auch mit dem neuen Geschäftsmodell nehmen. Und dann muss man sich auch unterhalten und sagen, okay, das war früher unsere Ausrichtung, das ist heute unsere Ausrichtung. Wir haben beide keinen Spaß mehr mit dem, was wir machen. Such dir doch einen neuen Job, wo jetzt dann auch wieder besser zu dir passt. Wo ich in der Zwischenzeit übrigens, auch das ist so eine Nachbetrachtung, wo ich in der Zwischenzeit auch relativ stolz drauf bin, dass ich viele unserer Ex-Mitarbeiter in gewissem Maße selbstständig gemacht haben. Eine hat eine Hochzeitsplanungsagentur aufgemacht, die andere nebenberuflich ist eine Kreativagentur. Einer hat eine Beratung für Social Media und AdWords aufgemacht. Also da bin ich eigentlich im Nachhinein wirklich relativ stolz drauf, dass wir hier doch viele Fähigkeiten mitgegeben haben, die dann zu so einer Selbstständigkeit oder zu einem Nebenerwerb führen. aber damals dann doch relativ schwierig, weil so eine Einstellung oder so ein Mitarbeiter einzustellen, ist ja doch irgendwie wie eine Ehe einzugehen, zu sagen, komm, wir heiraten jetzt und bis zur Rente sind wir zusammen. Das ist ja erst einmal so beim Unterschrift des Arbeitsvertrags ist das ja erst einmal so die Idee, die man eigentlich hat. Und dann aber doch eine Trennung oder eine Scheidung hinzukriegen und zu sagen, okay, unsere Vorstellungen, die passen doch nicht mehr ganz so zueinander. Das ist dann schon immer in dem Moment irgendwo eine Enttäuschung. Aber auch da ist es vielleicht dann wie bei vielen geschiedenen Ehen, dass man hin und nach sagt, wir bleiben noch Freunde, aber entwickeln uns persönlich in eine andere Richtung.
Ist auf der einen Seite eben Teamabbau, gerade in Rollen, die eben nicht mehr so wichtig waren, gleichzeitig aber in so einer, naja, Umbruchs- und auch Krisenzeit neue Leute einzustellen, die ja auch sehen, was da passiert gerade. Wie war das denn? Also wie habt ihr es geschafft, gerade in so einer schwierigen Zeit neue und gute Leute zu finden, die dann auch diesen schweren Weg mit euch gehen?
Mit Ehrlichkeit, glaube ich, dass man den neuen Leuten eben auch die Challenge mitgibt, zu sagen, okay, wir sind in einer schwierigen Situation, wir sind gerade wieder dabei, was aufzubauen und eben was anders zu machen wie vorher. Hast du da Bock drauf? Und auch da findet man dann, glaube ich, schon Leute, die Lust genau auf so eine Herausforderung haben. Also man kann dann in so einem Bewerbungsprozess oder Bewerbungsgespräch nicht hingehen, bei uns läuft alles Schokologo und alles super und du kennst ja mal Boschi, weil wir überall liegen und dessen, ich sage mal, ein gemachtes Feld ist für einen Vertriebler, sondern dann musste man schon hingehen und sagen, also es schaut zwar so aus, wie wenn es uns überall gibt, aber genau das ist nicht der Fall. Uns gibt es nirgendwo und wir kämpfen ganz hart damit, Kunden zu gewinnen.
Ihr hattet das ja eigenfinanziert im Prinzip von Anfang an. Wenn jetzt so ein Umbruch stattfindet, du hast ja gesagt, die Zahlen gingen auch erstmal runter. Das bedeutet ja auch etwas, gerade für die Inhaber, für die Unternehmer, für das Geld, was da ist und was dann vielleicht auch peu à peu immer weniger wird. Was hat das denn damals in dieser Zeit mit dir gemacht?
Ja, also wir hatten durch das, dass wir ja vom Prinzip her viel Lizenzen eingenommen. Wir haben viel Lizenzen eingenommen. Das heißt, wir hatten ohne einen großen Kostenapparat hohe Einnahmen. Das hat uns dann natürlich schon geholfen, auch diesen ganzen Prozess abzuändern und zu sagen, wir machen jetzt das dann selbst. Das heißt, wir hatten viel Geld auf dem Konto, das ist dann immer weniger geworden, dafür hatten wir immer mehr Ware im Lager liegen. Und ja, das hat einerseits dazu geführt, dass man genauer auf die Kostenseite schaut und sagt, okay, braucht es das denn wirklich oder sind es Dinge, die man vielleicht gern haben will und aber nicht unbedingt braucht. Zum anderen ist es aber ja auch so eine Risikosache. Das war ja alles Geld im Unternehmen, also was das Unternehmen verdient hat und deshalb auch da war. Das heißt, ich selber habe außer die ersten 8 Knäuel ja nie richtig Geld in das Unternehmen geschickt, sondern es hat sich selbst sozusagen dieses Geld erarbeitet. Man hat es nur nicht rausgenommen aus der Firma. Und wenn man sich das dann so klar macht und sagt, okay, wenn es jetzt nichts wird, dann ist zwar das Geld nicht da, aber vorher hat es das ja eigentlich auch nicht gehabt. Und insofern auch ganz okay.
Ja. Das heißt aber jetzt mit dem größeren Wareneinkauf ist das ganze Thema wahrscheinlich Controlling, Kostenmanagement schon nochmal auf einer anderen Ebene als früher.
Es ist auf einer ganz anderen Ebene. Also wir haben KPIs, wir haben monatliche Controlling-Treffen, wir schauen uns genau den Wareneinsatz an. Also Boschi ist jetzt eben durch diesen Talschritt zum wirklichen Unternehmen geworden, wo es vorher ja auch ein Unternehmen war, aber noch nicht so auf dieser professionellen Ebene. Das heißt, eigentlich hat es uns schon geholfen, den Organismus MyBoschi und das Unternehmen MyBoschi erwachsen werden zu lassen. Aha. Also wenn das so durchgeht, hat man ja die ersten paar Jahre vielleicht so eine schöne Kindheit. Dann kam die Pubertät, wo eben dann doch einiges an Stürmen durch die Räume gelaufen ist. Und jetzt sind wir dabei, ein junger Erwachsener zu sein, der dann doch irgendwo gesettelt ist.
Wie ist jetzt der Vertrieb aufgestellt, beziehungsweise über welche Kanäle so vielleicht anteilsmäßig verkauft ihr momentan?
Ja, also MyBoschi ist jetzt, ich sage, wir haben drei Vertriebskanäle. Das ist einmal Marktplätze, haben wir ja schon gesagt, über Amazon, eBay und Otto und Etsy und sonstiges. Dann haben wir B2C, das ist unsere eigene Internetseite und dann haben wir B2B, B2B ist alles, was wir dann als Großhandel funktionieren. Wo wir gesagt haben, da verkaufen wir von Rossmann bis hin zum kleinen Wollladen um die Ecke. Okay. Wir sind in der Zwischenzeit so, dass wir 50% unserer Umsätze mit B2B machen. Das ist auch noch aus. Das steigert sich auch gerade stark. Und die anderen 50% teilen sich wieder Hälfte, Hälfte auf. Also 25% Marktplätze, 25% B2C. Mhm.
Da hast du ja vorhin schon so ein paar Kennzahlen oder wichtige Dinge angerissen, wenn es um die eigene Website geht. Was ja auch für viele im Prinzip auch vielleicht der erste Weg ist, zu verkaufen. Ne? Wo man im Prinzip auch sagen kann, Mensch, da schalte ich ein bisschen Werbung, bringe den Traffic auf meine Seite und dann gucke ich mal, wie mein Produkt ankommt. Für alle, die da jetzt so anfangen, was sind aus deiner Sicht besonders wichtige Faktoren, um auch eine vertriebsstarke Website, einen Shop dann eben auch zu haben?
Also da denke ich, dass man die Maintenance relativ schlank halten sollte. Ja. Sozusagen die Internetseite funktioniert ohne große Entwicklungsaufgaben, wo man irgendwelche Spezialisten, irgendwelche Agenturen dazu braucht. Also da wäre so ein Shopify-Shop ist da mit Sicherheit relativ gut am Anfang. Sozusagen, da stellt man Artikel rein und die ganze Maintenance und die ganze Infrastruktur hintenrum, die erledigt dann sozusagen der Shop-Betreiber. Also irgendeine eigene Shop-Entwicklung oder sowas, weiß ich gar nicht, ob es das heutzutage überhaupt noch gibt, dass jemand selber einen Shop entwickelt. Aber das wäre dann natürlich schon hart, wenn man erst einmal mit 3, 4, 5 Programmierern anfangen müsste, um da selber was zu machen. Dann denke ich, dass die Conversion Rate ein relativ wichtiges Thema ist. Das heißt, man bekommt gewisse Kunden auf seine Seite und ja, Conversion Rate heißt immer so zwischen 3 und 5% ist relativ gut. Das heißt, wenn ich 100 Leute auf meine Seite bekomme, dann kaufen davon 3 Leute was. Aha. Wenn ich jetzt in IKEA anschaue, wenn jemand in den IKEA reingeht, da geht ja niemand ohne zumindest eine Kerze gekauft zu haben wieder raus. Aha. Das heißt, ein IKEA hat 100% Conversion Rate, sage ich jetzt einfach einmal so. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn ich die 3 von 100 steigern könnte auf 6 von 100, dann verdoppel ich ja eigentlich meinen Umsatz. Nein. Deshalb würde ich einen großen Augenmerk darauf legen, auf Conversion Rate, dass die recht hoch ist. Und dann kommt man ja in so ein Skalierungsding rein. Wenn ich dann die Conversion Rate konstant halt auf einer hohen Zahl und mehr Leute auf meine Internetseite bringe, dann steigert sich ja automatisch auch der Umsatz. Das heißt, Punkt 1, Conversion Rate schauen, die optimieren und dann mehr Leute auf die Internetseite bringen, die dann bei konstanter Conversion Rate sozusagen einen höheren absoluten Umsatz schaffen.
Das ist ja, wir sehen das ja bei uns auf der Website auch, ne? Der Nutzer ist relativ anonym, du kannst ihm ja nicht über die Schulter schauen, wenn er sich da bewegt. Man weiß immer nicht ganz genau, welche Veränderung führt jetzt dann entweder zu einem besseren Nutzerverhalten oder eben zu einem schlechteren. Wenn du mal so zurückdenkst, gab es so Veränderungen auf der Website, wo du sagen würdest, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das jetzt zu einer besseren Conversion Rate führt oder Mensch, an sowas, das wäre uns ja nie in den Sinn gekommen oder das war eine Kleinigkeit im Ende vielleicht. Sind da so highlightmäßig was in Erinnerung?
Ach, da gibt es eigentlich ganz viel. Da ist fast jedes Mal, wenn wir irgendeinen Test machen, zu sagen, das ändern wir mal oder das nicht. Beim einen denkt man sich, das muss jetzt der Mega-Ausschlag werden und es passiert gar nichts.
Nein.
Und beim anderen dann genau unter die, dann denkt, das probieren wir einfach mal aus. Aber wir probieren es nur aus, um dass wir hinten nachher auch wissen, dass das eigentlich gar nichts bringt.
Ja.
Und eigentlich bringt es ewig viel. Boah, der im letzten Jahr, was war das sowas? Ich überlege gerade, boah, der PayPal Express-Button einfach mal irgendwo auf die Seite zu packen. Der hat, das habe ich gedacht, naja gut, braucht es das unbedingt oder nicht? Wird eigentlich keinen Ausschlag geben, aber der hat enorm viel Ausschlag gegeben im Vergleich zu vorher.
Okay. Und Farben? Habt ihr da Erfahrung gemacht oder ist die Farbe am Ende auch egal?
Du meinst jetzt die grundlegende Farbgestaltung?
Ja, Farbschema oder dass der Call to Action eine bestimmte Farbe hat, dass eine Farbe besser funktioniert als die andere.
Da glaube ich, das sind so kleine Iterationen.
Mhm.
Das ist jetzt kein enormer Ausschlag, aber wenn wir jetzt in den Warenkorb-Button verändern wir auch nicht so stark, dass wir sagen, heute ist er grün und morgen ist er rot.
Mhm.
Sondern da gehen wir hin und sagen, probieren wir doch einmal helleres Grün oder dunkleres Grün oder der in den Warenkorb-Button ist, also in der Warenkorb die Schrift ist sozusagen grün auf weiß oder grün auf schwarz, dass da der Kontrast besser ist, da probieren wir nur so kleine Änderungen aus, weil das ja dann auch ins Gesamtbild wieder passen muss.
Mhm.
Wir haben auf unserer Internetseite so eine, ja, die Grundfarbe ist irgendwie so ein Aprikot-Ton, der auch zu unserer Zielgruppe irgendwo passt. Und da soll es ein harmonisches Bild irgendwo ergeben. Und da dann so ganz krasse Änderungen, die dann so ja ins Auge stechen, die machen wir dann gar nicht.
Vielleicht dann noch ein Thema zur Website. Mitte des Jahres kommt, glaube ich, ein neues Gesetz zum Hinblick barrierefreie Website. Ist das schon etwas, wo du sagst, hey, da sind wir super aufgestellt, oder ist es auch momentan etwas, oder gucken wir auch mal rauf, wie wir uns da noch verbessern können?
Bei solchen Dingen habe ich den Vorteil, dass ich operativ nicht mehr so sehr im Unternehmen bin. Das heißt, ich habe davon schon was gehört und habe auch gehört, das müssen wir angehen. Glücklicherweise kümmere ich mich da nicht drum, weil das ist jetzt was, nicht unbedingt so in meinem Wesen liegt, solche Sachen umzusetzen.
Aber ihr habt es auf der Agenda, und wenn du sagst, Mensch, wir müssen da was tun, nehme ich auch mit, ihr seid noch nicht so komplett barrierefrei aufgestellt.
Ich glaube nicht. Ich müsste dich ja mal genau im Detail dann umhören, wo denn da genau die Herausforderungen liegen. Ich habe nur was gehört, dass es da einiges zu tun gibt, weil wir jetzt ja gerade am Jahresanfang sind und da die Zeitressourcen unserer Entwickler festlegen. Und da wollen die ganz schön viel Zeit drauf buchen auf dieses Thema, wo ich mir denke, Mensch, wir müssten uns doch eher darum kümmern, dass der Verkauf besser funktioniert, wie um irgendeine Sache, die eigentlich niemandem was hilft. Naja, vielleicht doch jemandem was hilft, so kann man es ja nicht sagen. Aber die vordergründig zumindest erst einmal keine Verbesserung im Unternehmen ist, sondern eher so ein, ja, nennen wir es mal, bürokratischer Akt ist.
Na, schauen wir mal. Also wir haben das im Unternehmen auch diskutiert, weil wir haben auch eine Mitarbeiterin, die sich speziell bei uns um die Content-Themen, Website und so weiter kümmert, und sie hat, und gerade vor dem Hinterblick von Conversion-Optimierung ist es eben schon frappierend, für wie viele Menschen Webseiten einen viel schlechteren Eindruck machen können, als eben wie beispielsweise für uns beide. Insofern schon ganz spannend, dass da vielleicht doch relativ großes Potenzial liegt, weil eben die Webseiten doch nicht so gut benutzbar, navigierbar, gerade auch Kaufprozesse abgebildet sind, sodass da doch eine ganze Reihe an potenziellen Kunden rausfallen aus dem Prozess. Noch zwei Themen. Unterwegs ist auch dein Mitgründer ausgestiegen. Welche Ratschläge würdest du, weil das ist ja schon etwas, was relativ häufig vorkommt, gerade wenn es auch so eine relativ lange Zeit ist, die man gemeinsam im Unternehmen ist. Welche Ratschläge würdest du da, ja, vielleicht jetzt Gründern, die gemeinsam loslegen, damit auf den Weg geben, damit das dann irgendwann nicht zu einer Krise fürs Unternehmen auch wird?
Ja, also da muss man, glaube ich, auch nochmal, unsere Situation war da ja was Besonderes. Wir haben uns in der Sache immer ganz gut verstanden. Beim Felix gab es halt ein persönliches Thema. Wir sitzen hier in Hof. Der Felix hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Familie gegründet, die dann in München war. Und wir konnten dann, also der Felix konnte dann Persönliches und Berufliches sozusagen nimmer ganz zueinander bringen. Und die Familie war sozusagen in München und die Firma war hier in Hof. Und da dieses Hin- und Herreisen und dann nicht vor Ort sein zu können, ja, gab es einfach persönliche Probleme. Wir haben uns da drüber unterhalten und haben gesagt, Mensch, so geht es nicht. Du reibst dich auf mit Hin- und Herfahren und hast eigentlich nichts von deinem Kind. Und die Frau ist zu Hause unglücklich, und damit bringt man ja auch für die Firma irgendwie nicht mehr ganz das, was man eigentlich bringen will. Okay. Wir brauchen da eine Änderung. Und so sind wir eigentlich für die Firma zusammen zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn er aufhört und sich um Familie kümmert und dann zumindest da eine ruhige Basis hat für das, um sich weiterzuentwickeln. Was eben in der gemeinsamen, so nicht funktioniert hat. Und haben uns da dann auch gut und schön geeinigt, sage ich immer, dass da jetzt in der Zwischenzeit auch kein Platz mehr ist. Und wir waren vorher Freunde, haben die Firma gegründet und sind jetzt auch noch Freunde. Sehen uns halt nicht mehr so häufig wie jetzt in Maiboshi-Zeiten. Aber wissen voneinander und kennen voneinander und reden auch jetzt noch positiv, wie es denn so läuft und so weiter und so fort. Und wenn ich mir Bilder von Felix seinen Kindern anschaue, die jetzt alle eine Boschi aufhaben und der Felix auch noch Boschis häkelt, ist das schon was Cooles. Ist vielleicht eine andere Sache, wenn man gemeinsam gründet und sich dann über Themen im Unternehmen zerstreitet oder sagt, hier, ich möchte da lang gehen und der andere dort lang gehen. Weil man dann so eine Gemeinsamkeit, wo man sagt, fürs Unternehmen zu entscheiden, ist das der beste Weg, hat man dann ja sozusagen nicht. Da kann ich jetzt aber nichts dazu sagen, wie man da denn dann gut auseinandergehen könnte, weil da stelle ich mir vor, dass das schwierig sein kann. Das Einzige, was man sagen kann, achte im Gründungsvertrag, dass das niemals 50-50 ist. Einer muss einen Hut aufhaben.
Gut, ne, ist ja zumindest schon mal ein wichtiger Hinweis, weil Und gerade was dann eben noch so im Vertrag steht, ne? Also weil dieses Thema, wie geht man dann auseinander und wie kriegt man das auch gesellschaftsrechtlich dann hin, dass man da einen sauberen Cut machen kann, wenn es denn soweit kommt und das dann im Prinzip nicht komplett zu Lasten des Unternehmens geht, weil dann eben keine Regelungen da sind, weil so eine Pattsituation da ist. Also das kann sonst dem Unternehmen dann eben schon auch die Beine wegziehen.
Also das ist, glaube ich, immer wichtig. Das wäre vielleicht auch so ein Punkt, den ich meinem früheren Ich hätte mitgeben sollen. Achte bei Verträgen immer auf die Sache, wenn es aufhört. Ah. Weil das war sowas beim Großhändler, da haben wir damals nicht wirklich drauf geachtet und gab hinten auch ganz, ganz viel Probleme und ganz, ganz viel Probleme und Ärger. Weil da war es eher so eine Sache, wo wir gesagt haben, wir trennen uns. Und da haben wir uns dann auch lange und viel und teuer gestritten, bis wir da einen Weg gefunden haben, wie das denn dann, sage ich mal, offiziell gelöst wird, dieses Thema.
Ja.
Weil wir da eben auch nicht drauf geachtet haben, ist, wenn es aufhört, wie hört es auf?
Und das ist im Prinzip ja die ganz wichtige Funktion für Verträge, ne? Solange alles in eine gute Richtung läuft und dass dann Vergütungsregelungen getroffen sind, ich glaube, das passt dann. Da hat ja dann haben beide Seiten.
Gerade wenn man sich, also an solche Vergütungsregeln findet man, glaube ich, fairere, wenn man sich gut versteht. Wenn es dann einmal so weit ist, dass man sich nicht mehr versteht, dann findet man auch keine Vergütungsregeln mehr. Aber ich gehe jetzt da immer so dran zu sagen, okay, wir können uns gerne streiten und vielleicht uns auch trennen, aber nach einer gewissen Sturmzeit möchte ich mit jedem, mit dem ich zusammenarbeite, hinten nachher auch noch ein Bier trinken gehen können. Und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut.
Dann hattest du auch schon am Anfang gesagt, ihr habt jetzt eine Akquisition getätigt. Vielleicht da einfach auch, wie seid ihr da rangegangen? Also was war die strategische Überlegung, wie auch dann die Suche nach dem möglichen Fit?
Ja, also das ist ja jetzt ja dann eher so meine Aufgabe, aufs Unternehmen zu schauen und zu sehen, wo könnte man denn noch verbessern?
Ja.
Und bei MyBoschi haben wir immer die Herausforderung, dass wir, unsere Zielgruppe ist der Einsteiger ins Häkeln und wir bieten ganz einfache Möglichkeiten, dass jemand das Häkeln lernt und mit uns bis zu einem gewissen Punkt wächst. Das heißt, wir haben ein günstiges Einstiegsmaterial und solche Sachen. Wir geben dann unsere Kunden aber immer an andere ab, wenn sie ja richtig häkel-addicted oder strick-addicted sind. Das heißt, dann überlegen sie sich, okay, ich will eine höherwertige Wolle haben zum Stricken, ich möchte schwierigere Anleitungen machen, ich brauche diese ganzen genauen Ausführungen, die MyBoschi macht, brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich es weiß, und geben dann sozusagen den Kunden an jemand anders ab. Und da hat es dann mit Wolle und Design richtig gut reingepackt und passt, als sie ein Händler sind für richtig hochwertige Garne. Also ich erkläre das am besten am Preis. MyBoschi Garne kosten so zwischen 3 Euro und 8 Euro. Bei Wolle und Design ist das günstigste Produkt so 8 Euro und das teuerste so um die 40 Euro. Also alles für 50 Gramm Wolle. Und auch die Anleitungen sind dann eben höherwertiger. Und somit konnten wir dann eigentlich, oder das anschauen und sagen, jawohl, das würde jetzt eigentlich ganz gut passen, den Kunden mitzunehmen, zu sagen, okay, steig bei MyBoschi ein, lerne das Häkeln, lerne Stricken, geh mit MyBoschi bis zu einem gewissen Weg und wir bieten dir jetzt aber auch noch die Möglichkeit, weiter mit uns zu gehen, was wir bei MyBoschi dann vielleicht auch nicht mehr bieten können, weil wir uns da auf die Einsteiger konzentrieren müssen.
Aha.
Wir haben vorhin gehabt mit Produkten, das haben wir mal aus. Wir haben das auch bei MyBoschi ausprobiert, weil wir das eben schon lange sehen, dass wir Kunden immer an Wettbewerber abgeben. Dann habe ich gesagt, okay, wir müssen eigentlich mal was machen, um da eben höherwertige Wollqualitäten zum Beispiel anzubieten. Und haben dann die MyBoschi Naturals rausgebracht. Das ist ein wirklich ganz hochwertiges Garn, 100% Merino mit allen Zertifikaten, die es so gibt und natürlich gefärbt. Das heißt, ohne alle Zusatzstoffe, da kostet es, also hat im Verkauf das Knäuel 14,99 gekostet und wir haben es nicht verkauft bekommen.
Hm.
Und so ist es dann eben, ja, dass man mit MyBoschi eben mit der Marke auch nicht wirklich die höherwertigen Kunden ansprechen können. Und haben jetzt die Möglichkeit eben auch über Wolle und Design zu sagen, okay, MyBoschi sind die Einsteiger, Wolle und Design sind die man dann weiter mitnehmen und ihnen auch noch Angebote zeigen, was wir denn sonst noch können, außer gut und preiswert, dass wir eben auch richtig gut und nicht ganz so preiswert können. Es hat halt auch sehr gut zu unseren Prozessen gepasst. Mhm. Wir haben jetzt sozusagen einen weiteren Vertriebskanal, aber die ganzen Kosten, die eben dazu da sind, um diesen Vertrieb erst einmal zu strukturieren und aufzubauen, die konnten wir einfach mit unserem System abbilden. Das heißt, wir konnten die Kosten enorm reduzieren, nur durch das, dass wir alles bei uns einfach eingebunden haben und gleichzeitig die Umsätze dann mitzunehmen und dann auch noch das bei den Kunden, die Hilfe bei den Kunden mitzumachen.
Vielleicht dann nur noch abschließend ausblickend, was sind so aus deiner Sicht dann die Erfolgsfaktoren auch für so eine Integration? Du hast ja selber gesagt, du bleibst jetzt ein bisschen länger operativ dabei. Worauf legst du da besonderen Wert, damit das dann auch so klappt?
Also auch da die Integration relativ einfach, weil wir haben von Volley und Design wirklich nur die Assets übernommen und keine Mitarbeiter, weil wir die hier alle mit unseren Mitarbeitern abbilden können. Deshalb da die Integration, dass eben viele der Projekte, die man da so hat, wie Projekt Internetseite, Projekt Einkauf, Projekt Sortimentsbereinigung, dass man das alles in Prozesse überführen kann. Und das ist ja dann auch meine Aufgabe, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Projekte sozusagen anzugehen und dann in Prozesse überzuführen und das dann den Mitarbeitern mitzugeben. Und da sind wir jetzt ja gerade ganz hart dabei. Wenn man jetzt natürlich eine Firma übernimmt, die ein bisschen größer ist, wo man dann Mitarbeiter mit übernimmt, ja, hat man mehr Aufgaben da drin noch, dass man sozusagen das Ganze miteinander synchronisieren muss, weil ja doch bei uns in der Firma wird anders gearbeitet wie bei euch in der Firma, wie bei anderen in der Firma und dass man da eben mit den Menschen zusammen einen gemeinsamen Weg gehen kann. Das ist dann, glaube ich, bei so einer Übernahme beziehungsweise bei so einem M&A-Fall die große Herausforderung, zwei unterschiedliche Identitäten, was zwei Firmen ja sind, so zu bringen, dass die dann einen gemeinsamen Weg haben.
Das stimmt. Häufig nicht so einfach. Thomas, dann zusammengefasst nochmal vielleicht deine drei wichtigsten Ratschläge, Botschaften, Hinweise, Impulse für angehende Gründer und Gründerinnen.
Also der eine Hinweis wäre einfach mal machen, wenn die Investition gering ist. Man kann nur mehr lernen wie verlieren. Das war dann sozusagen der zweite. Und der dritte ist, versuche ein Zielbild festzulegen und geh dann den Weg dahin und schau, dass der Weg hinter dir gerade wird und vor dir vielleicht kurvig ist.
Vielen Dank, Thomas. Dann euch auch jetzt in der erweiterten Aufstellung mit der Akquisition und auch dem Zielbild, was ihr Firma Boschi vor Augen habt, viel Erfolg in der Zukunft. Ich bin gespannt und auch für dich persönlich alles Gute.
Danke dir.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet spannende Dinge für eure Unternehmer, Unternehmerinnen-Laufbahn mitnehmen. Ihr findet Thomas natürlich auch bei LinkedIn, wenn ihr da vielleicht noch den einen oder anderen Austausch angehen wollt oder die eine andere Rückfrage habt. Wenn ihr eine Frage an uns habt oder Themenwünsche, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.